Wir beten und sagen, Jesus, du hast versprochen, uns nah zu sein. Du möchtest gerne zu uns reden. Wir möchten dir heute Morgen unser Herz aufmachen und zuhören und uns ansprechen lassen von dir, dass das nicht bloß ein halt gelesener Bibeltext bleibt, sondern dass es in unserem Leben aufgeht und dass es was hervorbringt, Herr, was dir Ehre macht. Amen. Ich habe es seit einiger Zeit versprochen, dass wir heute Morgen eine neue Predigtreihe anfangen, eine kurze Predigtreihe, die uns über die nächsten 5 Wochen beschäftigen wird. Und das passt dann trotzdem auch ganz gut in den Kalender rein, weil nämlich in dieser ersten Predigt heute Morgen nämlich ganz viele Dinge drinstecken, die wunderbare Zusagen Gottes sind, unter anderem auch an jedes Kind, an die Feline heute Morgen. Da können wir uns immer noch mitfreuen in dieser Sache und auch für uns neu entdecken, was denn da alles drinsteckt. Ich möchte mich gerne mit euch die nächsten 5 Wochen über den Heiligen Geist unterhalten, und zwar aus mehreren Gründen. Aus dem einen Grund, es ist mir bewusst geworden, als an Pfingsten ganz passend Bernhard Röckle über das Pfingstereignis gepredigt hat und über die Tatsache, dass es auch heute noch erlebbar war, da habe ich schon so ein paar Fragezeichen wahrgenommen, so bei dem einen oder anderen. Und es ist mir wichtig, darauf einfach nochmal einzugehen, weil ich glaube, dass da ganz wichtige Versprechen Gottes drinstehen, die man nicht einfach so unter den Teppich kehren sollte, sondern über die man unbedingt Bescheid wissen sollte und sie dann in seinem Leben erleben sollte, weil Gott es nämlich zusagt, weil er es verspricht. Der zweite Grund ist, weil wir als Gemeinde auch so in der Phase sind, wo wir, nachdem wir uns 2,5 Jahre lang als Überthema ganz stark mit was beschäftigt haben, wo es so mehr um uns ging. Wir haben ja mal angefangen unter dem großen Titel, als damals hieß es leidenschaftliche Spiritualität, drüber zu reden, wie lebe ich eigentlich so mein persönliches Glaubensleben mit Gott? Wie lebe und pflege ich das? Wir haben uns über Beten unterhalten. Wir haben uns über das Lesen in Gottes Wort unterhalten. Wir haben uns über das Miteinander in kleinen Gruppen unterhalten. Wir haben uns ganz weit zurück, erinnert ihr euch mal darüber unterhalten, dass jeder Mensch ganz unterschiedlich zu Gott kommt, dass es da nicht so den einen festen Stil gibt, sondern unterschiedliche Menschen auch unterschiedliche Wege finden, und haben da miteinander so ein bisschen versucht zu entdecken, wo wir uns da wiederfinden. Wir haben uns ganz viel um uns selber gedreht, und das ist wichtig zwischendurch, dass man so einfach Beziehungspflege macht. Über all dem dürfen wir aber natürlich nicht aus den Augen verlieren, und das haben wir in den letzten 2,5 Jahren nicht getan, aber es war halt unser Hauptschwerpunkt, ja, dass Gott uns eben nicht nur dazu beruft, hier uns zu freuen, dass wir zu ihm gehören, sondern auch dazu beruft, ein Zeugnis zu sein in dieser Welt, zu den Menschen sendet um uns rum. Und deswegen möchten wir, wenn dann unsere Sommerpause jetzt dann zu Ende geht, wenn wir im Herbst wieder voll einsteigen, möchten wir da so ein neues Überthema setzen und uns ganz bewusst damit beschäftigen, wie können wir das bestmöglichste Zeugnis für die Menschen hier um uns rum sein, hier an diesem Ort, wo Gott uns hingestellt hat. Und auch das wird ein langer Prozess sein, den wir gemeinsam entdecken wollen, wo wir uns auch eingeladen haben, noch Hilfe von außen, die uns begleiten wird. Und es wird eine spannende Sache, über die wir euch in den nächsten Wochen auch schon immer so wieder ein bisschen mehr erzählen. Aber die Tatsache bleibt, als Jesus diesen Auftrag ausgesprochen hat, damals an seine Jünger, wisst ihr, bevor er in den Himmel gegangen ist, da kommt ja dann so als letzter großer Hammer nochmal so der Missionsauftrag, wo Jesus sagt, ich gehe jetzt, aber euch sende ich in die ganze Welt, zu allen Völkern. Deswegen heißen wir auch Volksmission, gell? Also das hat ja schon Grund, dieser Name, ja, weil Jesus uns dazu gerufen hat, in die Welt gesendet hat, um Zeugnis von ihm zu sein, um die Menschen zu ihm zu rufen, um sie zu lehren, zu halten, alles, was er befohlen hat, um sie zu taufen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, um sie zu Jüngern, zu seinen Nachfolgern zu machen. Als Jesus aber diesen großen Befehl ausspricht, diese riesige Sendung, die also 12 Männer damals sowieso nicht alleine erfüllen können, die sich ja bis heute hinzieht als Auftrag auch für uns, das ist das Nächste, was er sagt, Moment, aber bevor ihr jetzt alle losrennt, da hat Jesus noch was ganz Wichtiges zu sagen. Er sagt, jetzt bleibt erstmal in Jerusalem und wartet und betet, bis der Heilige Geist auf euch kommt. Und dann werdet ihr Kraft bekommen, um meine Zeugen zu sein. Und dann, wenn du Apostelgeschichte liest in der Bibel, und ich lade dich ein, vielleicht die nächsten Wochen, wenn du Zeit hast, das einfach so nebenher wieder neu zu seiner Bibellese zu machen und zu entdecken, was passiert, wenn dann der Heilige Geist kommt, diese Kraft Gottes, und wenn Menschen, die vorher noch ganz ängstlich waren, die sich zum Teil eingeschlossen haben, die Angst hatten, sich auf der Straße irgendwie zu erkennen zu geben als Nachfolger Jesu, weil da könnte man ja verfolgt werden, ne? Das war damals ein echtes Risiko, ja. Da wie diese Menschen plötzlich erfüllt sind mit seiner Kraft und mit Mut und wie sie, so heißt es in der Apostelgeschichte selber, die Welt erschüttern. Ja, weil da echt was passiert. Und deswegen ist auch bei uns dieses Bewusstsein da, dass wir nicht einfach sagen können, Gott sendet uns, also jetzt mal losmarschieren, irgendwie wird das schon klappen. Sondern dass, wenn Jesus zu seinen Jüngern sagt, ihr braucht dazu die Kraft meines Heiligen Geistes, dass das sich bis heute nicht geändert hat. Und deswegen ist wichtig, dass bevor wir im Herbst sagen, wir wollen jetzt auch wieder neu losstürmen, ja, dass wir nochmal uns zurückbesinnen auf dieses Thema Heiliger Geist und uns nochmal neu begeistern lassen. Unsere Zeitschrift, die wir immer wieder hinten anbieten, heißt der Geist bewegt. Ne? Ich habe diese Predigtreihe deswegen auch mal Geist bewegt genannt. Weil das, ich glaube, das Entscheidende sein wird, dass wenn wir gehen, dass wir als geistbewegte Menschen gehen. So, dann fangen wir jetzt einfach mal an mit diesem Thema heute. Und ich habe ja in meiner Vorbereitungsmail, die ich immer wieder schicke, habe ich so mal die Frage in den Raum gerufen, an was denkst du eigentlich als erstes, wenn du diesen Begriff Heiliger Geist hörst? Und es ist immer spannend zu beobachten, was da so Menschen im Kopf rumgeht. Was ich schon mal wahrnehme, ist, dass bei ganz vielen zunächst mal einfach so als erste Reaktion ein ganz großes Fragezeichen kommt. Weil man sich den Heiligen Geist irgendwie so schlecht vorstellen kann. Ja? Also Gott allgemein, das ist mir klar, der ist größer als mein kleines Gehirn, der sprengt meine Vorstellungskraft. Und Gott ist so groß und auch so völlig anders wie alles, was ich kenne, dass ich als begrenzter Mensch mit meinen 5 Sinnen, auf die ich mich normalerweise verlassen habe, ja sowieso keine Möglichkeit hätte, Gott wirklich wahrzunehmen und ihm irgendwie nahe zu kommen, wenn er sich nicht von sich aus offenbart. Und die gute Nachricht ist ja, dass er das getan hat, am allerdeutlichsten und sichtbarsten in seinem Sohn Jesus Christus, der auf diese Welt gekommen ist. Mit dem können wir was anfangen. Der wird greifbar als Mensch. Den kann ich mir vorstellen, den kann ich nachverfolgen, da kann ich sein Leben nachvollziehen in den Geschichten, kann mich von ihm ansprechen und begeistern lassen und kann so Gott näher kommen. Und nicht nur ihm, Jesus, sondern er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Also da habe ich dann einen Begriff davon, von dem, was der Vater ist. Aber wenn dann diese dritte Figur auftaucht, der Heilige Geist, dann wird es bei vielen so ein bisschen vage. Was macht man denn mit dem? Wer ist das denn? Was muss man sich denn da vorstellen? Manche bringen dann Geist und Gespenst so ein bisschen miteinander und stellen sich da irgendwelche ganz seltsamen Sachen vor. Andere denken nur, das ist halt irgendwie die Kraft Gottes, die jetzt einen Namen bekommt. Dieser Heilige Geist ist irgendwie ganz wenig greifbar. Und das Spannende ist, das geht ja nicht nur uns heute so, sondern das ging den Christen zu allen Zeiten so. Also das wird richtig deutlich, wenn ihr mal zum Beispiel das Glaubensbekenntnis lest. Ja, das ist ja strukturiert so um die Personen Gottes rum. Ja? Und es fängt an, na, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und da könnte man sich über jeden Begriff schon jetzt lange unterhalten. Ja? Und das feststellen, dass in diesen paar Zeilen ganz viel drinsteckt. Und dann kommt es, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn. Und dann kommt ein ganz langer Text, der das Leben Jesu aufgreift und das Sterben Jesu aufgreift und seine Auferstehung und bis in die Zukunft geht. Da ist das Glaubensbekenntnis am ausführlichsten. Da merkt man auch, dass der Kern unseres Glaubens auf diese Person Jesus Christus, den Sohn Gottes, konzentriert ist. Deswegen heißen wir Christen, weil es um Christus geht. Immer. Ja, und dann kommt dieser Satz. Und an den Heiligen Geist. So. Ja, das war's dann. Im nächsten Satz geht's dann um die Kirche, ne? Und dann kommt noch die Auferstehung der Toten und die Vergebung der Sünden und das ewige Leben. Aber der Heilige Geist, der wird da irgendwie ziemlich kurz abgehandelt. Ja, den gibt's auch noch. Ja? Vielleicht ist es Zeit, da ein bisschen ausführlicher zu werden. Dann ist mir bewusst, dass es andere gibt, die für dieses Thema genial. Die sind voll begeistert. Ich weiß, es gibt Leute hier, die warten seit Wochen drauf, dass das endlich losgeht, dieses Thema. Ja, und das ist ja gut. Da kann man ja begeistert sein über das Thema. Weil es ist toll, was Gott uns verspricht mit dem Heiligen Geist. Das werden wir in den nächsten Wochen miteinander entdecken. Ich weiß aber auch, dass es auch die andere Seite gibt. Ist mir bewusst, dass es Leute gibt, bei denen das eher Unbehagen auslöst. Oh, weia, wo geht das jetzt wieder hin? Na, gerade wenn sind diese Dinge, die so ein bisschen unbegreiflich sind, da bleiben wir doch lieber bei dem soliden Wort, ja, und das ganze Charismatische, das lassen wir mal auf die Seite, da weiß man nie, wo das hinführt, ja. Da möchte ich euch vielleicht in den nächsten Wochen auch ein Stück weit die Angst nehmen. Und jetzt dieser Text von heute Morgen. Ich glaube eigentlich nicht, dass man über den Heiligen Geist reden kann, ohne mit diesem Text, oder zumindest mit einem der ähnlichen Texte, aber ich denke, dass das hier der beste ist, anzufangen. Wir werden ganz viel reden die nächsten Wochen über Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Tolles Schlagwort, das klingt nach ganz viel. Aber ich habe den Verdacht, dass selbst hier und selbst in der Gemeinde, die sich ja Pfingstgemeinde nimmt und deswegen immer wieder beruft auf den Heiligen Geist, dass die Vorstellung von dem, was es heißt, in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben, dass die eigentlich viel zu wenig vorhanden ist. Und schon allein deswegen, weil sie immer erst viel zu spät anfängt. Bei Leben in der Kraft des Heiligen Geistes, da denken dann Menschen, die in der Pfingstgemeinde aufgewachsen sind und die all diese Dinge kennen, da denken sie an Zeichen und Wunder, da denken sie an Apostelgeschichte und Geistestaufe und wisst ihr was, das ist alles richtig. Und da werden wir ganz, ganz viel drüber reden in den nächsten Wochen, aber Leben in der Kraft des Heiligen Geistes fängt schon viel früher an. Und es wäre schade, wenn wir diesen Teil verpassen. Und da schreibt uns dann jetzt nämlich der Paulus hier im Römer Kapitel 8, in so einem dieser zentralen Heilskapitel überhaupt, wo es darum geht, was bedeutet denn das? Das Heil, das Gott mir bringt. Da schreibt er über das, was Gott durch den Heiligen Geist im Leben jedes Christen tut. Und das ist ganz spannend und ganz wichtig, das an dieser Stelle einfach nochmal mitzunehmen. Wir werden nächste Woche in die Apostelgeschichte reinschauen. Und wir werden uns über das, was Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, mit dem Wort Taufe im Heiligen Geist zeichnet, werden wir uns ausführlich unterhalten und entdecken, dass es da ein geniales Erlebnis gibt, das Gott jedem Menschen anbietet. Aber lange vor diesem Erlebnis ist Gott schon durch seinen Heiligen Geist im Leben jedes Christen wirksam. Und es wäre schade, wenn wir uns so auf das, was nachher kommt, konzentrieren, dass wir diesen ersten Teil einfach übersehen und vergessen. Denn das ist genial, was da passiert. Schaut mal mit mir rein in diesen Text, was da Paulus schreibt. Ich fange mal an, Vers 9. Ihr steht jetzt unter der Herrschaft des Heiligen Geistes, schreibt Paulus, weil ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Aber die gute Nachricht für alle, an die Paulus schreibt, ist ja, ihr habt ihn ja. Ja, das ist eine ganz spannende Stelle. In der Kirchengeschichte gab es dann auch Momente, wo Leute ein ganz besonderes Erlebnis mit dem Heiligen Geist gemacht haben und hinterher diesen Text so drauf bezogen haben, dass sie sagten, also wenn ihr nicht das erlebt habt, was ich erlebt habe in dem Heiligen Geist, dann gehört ihr nicht zu Christus. Ja, weil den braucht man ja, sonst gehört man nicht dazu. Ganz schlecht, die haben da nicht richtig gelesen. Worüber Paulus schreibt, ist über eine ganz grundlegende Sache, die jeder Christ für sich in Anspruch nehmen darf. Wenn ich zu Jesus komme und Gott mein Leben übergebe, dann nimmt Gott Einzug durch seinen Heiligen Geist in mir, dann wohnt er in mir durch seinen Heiligen Geist. Das ist also an allererster Stelle eine Zugehörigkeitsfrage. Da geht es um meine Identität, da geht es um die Frage, wer bin ich eigentlich? Ja, wer bin ich eigentlich? Es gibt Leute, die geraten irgendwann in eine Lebenskrise, weil sie sich diese Frage stellen und sie plötzlich feststellen, dass sie die gar nicht so gut beantworten können. Wer bin ich denn eigentlich? Was macht mich denn eigentlich aus? Ist es mein Beruf, der mich definiert? Ich bin Pastor der Volksmission Freudenstadt. Ich freue mich, Pastor der Volksmission Freudenstadt zu sein. Aber ist es wirklich das, was mich ausmacht, was ich bin? Wäre ich noch ich, wenn ich nicht mehr der Pastor der Volksmission Freudenstadt wäre? Ja? Gibt ja ganz viele andere Dinge, über die ich mich definieren könnte. Ich könnte mich über irgendwelche Gruppen definieren, zu denen ich gehöre. Ich könnte mich über irgendwelche Dinge definieren, die ich gern tue. Ich könnte mich über mein Aussehen definieren. Ja, es gibt so viele, und da haben so viele Menschen auch unterschiedliche Ansätze und oft dann auch die Feststellung, dass das irgendwann wegfällt und dann ist wirklich die Frage da, ja, wer bin ich denn jetzt noch, wenn ich das nenne? Ja? Menschen, die sich ihr ganzes Leben in der Blüte irgendeiner Arbeit, irgendeiner Aufgabe gestanden sind und sagen, das kennzeichnet mich. Und dann sind sie krank geworden und konnten diese Aufgabe nicht länger erfüllen. Das heißt, ja, wer bin ich denn jetzt noch? Bin ich überhaupt noch zu was gut? Was bleibt denn, wenn alles wegfällt? Was Paulus mir an dieser Stelle verrät, ist, dass wenn Gott durch seinen Heiligen Geist in meinem Leben kommt, und das kommt er bei jedem Christen, dann ist das Erste, was er macht, ist, dass er mir eine neue Identität gibt. Ich bin jetzt nicht mehr einfach irgendwer, ich bin jemand, der zu Christus gehört. Und das ist ganz zentral das, was mich in der Zukunft definieren soll. Wenn ich mich selber anschaue, wenn du mich anschaust, ist das Erste, was du feststellen solltest, ich bin jemand, der zu Christus gehört. Das ist eine fundamentale Änderung. Das ist genial. Das ist auch was, wo ich mich festhalten kann für den Rest meines Lebens. Denn Berufe können sich ändern, Aussehen kann sich ändern, Gruppenzugehörigkeiten können sich ändern, Hobbys können sich ändern. Eigentlich alles rund um sich rum, um dich rum, kann sich ändern. Und wenn es das ist, woran du aufhängst, wer du bist, dann kann es sein, das ist irgendwann einfach nicht mehr da. Aber das hier kann dir niemand nehmen. Ich bin jemand, der zu Christus gehört. Das ist genial. Daran werde ich mich den Rest meines Lebens festmachen können. Das ändert meinen Blick auf mich selber, weil es zuerst Gottes Blick auf mich geändert hat. Er sieht mich jetzt auch als jemand, der zu ihm gehört. Aber diese grundlegende Änderung in meinem Leben ist nichts, was ich selber machen kann. Ist nichts, was ich jetzt halt sagen kann. Wisst ihr, ich kann ganz viel machen, ja? Ich könnte beschließen, meinen Beruf zu wechseln, wenn ich mich in Zukunft anders definieren möchte. Ich könnte, mein Aussehen kann man heute ja viel tun, ja. Also, man kann die Haarfarbe ändern, man kann die Augenfarbe jetzt ändern mit irgendwelchen Kontaktlinsen, mit plastischer Chirurgie, da kann man also ganz die allerungewöhnlichsten Sachen machen und kann alles total ändern. Ich kann meine Gruppenzugehörigkeit ändern und ich sage, den Verein, da gehe ich in Zukunft nimmer hin, ich gehe in Zukunft woanders hin, ja. Ich kann meine Hobbys ändern und beschließen, dass ab heute ich ein Fußballbegeisterter werde. Warum nicht? Ja, könnte ich machen, ja. Aber ich kann nicht einfach beschließen, ich bin ab jetzt jemand, der zu Christus gehört. Das kann ich nicht. Ja? Das kann nur Gott. Und er tut's durch seinen Heiligen Geist. Das ist das Erste, was er in mir tut. Der nimmt mich, einen Menschen, der sich bis jetzt kann ich nicht sagen, aber bis zu einem bestimmten Punkt in meinem Leben überhaupt nicht um Gott geschert hat. Ja? Den Gott eigentlich anschauen müsste und sagen, also du wolltest mit mir bis jetzt auch nichts zu tun haben. Wieso sollte ich jetzt mit dir was zu tun haben wollen? Du hast dich bis jetzt doch auch nicht drum gekümmert, was mir wichtig ist. Du hast doch bis jetzt auch bloß getan, was dir recht war. Und alles andere war dir egal. Und Gott nimmt diesen Menschen und macht mich zu einem neuen Menschen. Ich bin jetzt jemand, der zu Christus gehört. Das ist ein Wunder. Das ist das größte Wunder, was es im Leben überhaupt geben kann. Fundamentaler und durchdringender gibt es nichts mehr, was jemals passieren kann, größer als dieses Wunder. Und Gott tut's in meinem Leben durch den Heiligen Geist. Das ist genial und daran sollte ich mich freuen können. Zweite Sache, ich schau mal an, das Ende dieses Textabschnitts, da heißt es, und alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sondern er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innern, dass wir Gottes Kinder sind. Es ist also auch eine Beziehungsfrage, was hier passiert. Ich bin Gottes Kind. Es gibt so Leute, die sehen das ganz allgemein und die sagen, sind wir nicht alle irgendwie Gottes Kinder? Und wisst ihr was? So ganz Unrecht haben die nicht. Es gibt tatsächlich sogar in der Bibel einen Vers, der das sagt. Ja? In so einer ganz allgemeinen Sache, ja, ich habe ihn jetzt nicht nachgeschlagen, das kam mir jetzt gerade so spontan im Epheser, steht da irgendwo, glaube ich, Epheser 3, könnte ich nochmal nachliefern, wo dieser Vers steht. Ja? Aber in so einem ganz allgemeinen Sinn, ja, Gott hat uns alle geschaffen. Jeden Mensch. Es gibt für jeden Grund zu feiern, was wir heute Morgen mit der Feline gefeiert haben. Ja? Ein wunderbares Geschenk Gottes. Und es gilt ja nicht nur, wenn man klein und süß ist, ja, sondern glücklicherweise auch, wenn man nur noch und ist. Ja, dann gilt es immer noch. Ja, in dem Sinn sind wir alle Kinder Gottes, weil wir alle aus seiner wunderbaren Schöpferhand kommen. Ja, das Problem ist nur, wir leben nicht als Kinder Gottes. Und die meisten von uns, die interessiert das auch nicht. Ja, und wir haben diese grundlegende Vater-Sohn-Vater-Tochter-Beziehung und die ist da geht eigentlich längst verloren. Und dann kommt Gott und er macht uns durch den Heiligen Geist neu zu seinen Kindern. Und ich weiß, das habe ich schon erzählt, und manche sind vielleicht zum ersten Mal da, die hören es zum ersten Mal, und für die lohnt es sich vielleicht nochmal zu erzählen. Für mich war das ein riesengroßes, starkes Erlebnis, als wir vor inzwischen fast 4 Jahren die kleine Pia adoptiert haben. Das war ja ein ganz langer Prozess, durch diese Adoption durchzugehen. Ich habe vorher zwei eigene Töchter bekommen, da war das anders, ne? Ja, da hattest du seinen Lauf genommen in 9 Monaten und dann konnte man sich darauf einstellen, da war das Kind da, ja. Haben viele von euch auch schon erlebt, aber die Adoption war nochmal was anderes, ja. Durch einen langen Prozess durchzugehen, da gab es dann Gruppengespräche und Einzelgespräche und dann kommt das Sozialamt nach Hause und wird überprüft und immer wieder gefragt und ja, und wie stellen Sie sich vor und wie soll das nachher gehen und wie soll das nachher alles laufen und alles. Das wird zum, also die Fragen, die werden sehr, sehr persönlich und gehen sehr, sehr nahe und es sind auch nicht alles Fragen, wo du so ganz locker, flockig mal jetzt beantworten musst. Manchmal stellst du erstmal fest, so, da habe ich noch gar keine Antwort drauf. So einfach ist das gar nicht. Und dann kommen irgendwann die Fragen, ja, können Sie sich auch vorstellen, ein behindertes Kind zu nehmen? Können Sie sich auch vorstellen, ein Kind zu nehmen, mit dem er ständig ins Krankenhaus gehen muss? Können Sie sich vorstellen, ein Kind zu nehmen, dessen Eltern kriminell waren? Können Sie sich vorstellen, ein Kind zu nehmen, wo die Mutter während der Schwangerschaft noch Drogen konsumiert hat? Ja, können Sie sich vorstellen, ein Kind zu nehmen, wo die Mutter während der Schwangerschaft noch ständig Alkohol getrunken hat und das bleibende Schäden da? Und so kommt eine ganze Liste. Und wenn du gehst am Anfang rein und denkst so, naja gut, das ist... Klar, wenn Gott uns ein Kind schickt, soll es kommen, egal wer. Ja? Und merkst irgendwann, naja, also, wo sind denn meine Grenzen wirklich? Und was für mich unglaublich spannend war, als Pastor, so mich selber zu beobachten da drin, ja, und festzustellen, wie immer wieder in diesem Prozess, der 3 oder fast 4 Jahre gedauert hat, an jeder Stelle, bis hin zu dem Moment, wo man uns dann angerufen hat, gesagt, da gibt's ein Kind, das bräuchte jetzt Eltern und wir denken, sie könnten die Richtigen sein, wie immer wieder auch die Aussage kam, aber sie können auch nochmal sagen, also sie können immer noch zurück. Sie können immer noch sagen, nein, wir haben es uns doch anders überlegt, wir schaffen das nicht. Nein, es geht nicht. Und bis hin zu dem Tag, wo wir dann dort im Büro saßen in Stuttgart und dann hat man uns die Geschichte, den Hintergrund, den familiären von der kleinen Pia erzählt. Bis hin zu dem Moment, wo wir da hingefahren sind und das erste Mal sie gesehen haben und dann zurückgekommen sind von dieser ersten Begegnung und immer noch die Sache war, aber wenn es zu viel wird, wenn sie doch feststellen plötzlich, das ist nicht ihr Weg, dann können sie immer noch zurück. Können Sie immer noch sagen, nein, doch nicht. Und ich habe unglaublich viel über Gott gelernt in dem Moment. Weil mir plötzlich klar wurde, wie viel Grund Gott gehabt hätte, an so vielen Stellen meines Lebens zu sagen, nee, also wenn es so ist, dann doch nicht. Also nee, ist okay, ich bin ja bereit, in meiner Liebe lange Strecken zu gehen, aber das ist jetzt doch zu viel. Und wie Gott immer und immer und immer wieder Ja zu mir gesagt hat. Und das Ergebnis heute ist, und es ist durch die Kraft seines Heiligen Geistes, damit fängt Leben in der Kraft des Heiligen Geistes an, dass ich heute sein Kind bin. Das ist genial, dass ich zu ihm kommen darf und sagen, du bist mein Papagott, dass ich ihn anreden darf, so ganz vertraut, nicht irgendwie als den erhabenen Richter und Herrscher des Universums, zu dem er sich nur zitternd irgendwie nahen darf, sondern als mein Papa darf ich zu ihm kommen. Das ist genial, wie Gott mich hier beschenkt. Ich bin sein Kind. Er hat meine grundlegendste Beziehung total verändert. Das kann ich nicht machen. Ich kann nicht erklären, Gott, ab heute bin ich übrigens dein Kind. Ja? Ne? Es gibt ja Leute, die bekommen irgendwann eine Überraschung im Leben. Da kommt plötzlich jemand und sagt, ich bin übrigens dein Kind. Ne? Du bist mein Vater. Ja, das soll es auch geben. Ne? Aber ich kann nicht einfach bei Gott reinmarschieren und sagen, übrigens, ab heute bin ich dein Kind. Da habe ich kein Recht dazu. Aber er kann es machen. Und er tut's. Durch seinen Heiligen Geist. Ist das nicht genial? Ich bin sein Kind. Drittens, der Geist, den ihr empfangen habt, schreibt der Paulus, macht euch nicht zu Sklaven. Naja, er macht uns zu seinem Kind, haben wir gerade gehört. Nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Oder Vers 9, ihr steht jetzt nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter Herrschaft des Heiligen Geistes, weil er in euch wohnt. Und dann nochmal Vers 12 und 13, liebe Geschwister, all das verpflichtet uns nicht unserer eigenen Natur gegenüber, so als müssten wir unser Leben von ihr bestimmen lassen. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Die dritte Sache, die Paulus mir hier nahelenkt, ist, dass Leben in der Kraft des Heiligen Geistes auch heißt, dass ich frei bin. Die Geschichte mit den Sklaven ist ja seltsam. Wisst ihr, also ganz ehrlich, es gab in meinem Leben so einen Punkt, wo ich mich ganz bewusst für ein Leben mit Jesus entschieden habe, aber ich war vorher kein Sklave. Ja, oder? Also meine Eltern haben mich nicht irgendwie mit Handschellen gefesselt und im Keller eingesperrt. Ja? Ich war doch vorher frei.
zu tun und zu lassen. Gut, als Kind, ja, da muss man immer so ein bisschen auf die Eltern hören und so, tut man mal mehr, mal weniger. Ne? Das wisst ihr, vor allem, wenn ihr selber Eltern seid, wie das läuft. Ja. Aber im Grunde genommen war ich doch ein freier Mensch, oder? Ich konnte doch meine Entscheidungen treffen. Ich konnte doch tun und lassen, was ich wollte mit meinem Leben. Wieso jetzt Sklaven? Also der Paulus baut doch hier einen Gegensatz auf, der völlig unrealistisch ist. So, jetzt vorher wart ihr Sklaven, jetzt seid ihr Kinder. Waren die Leute, an die der Paulus da schreibt, im Römerbrief vorher Sklaven? Na, da gab es vielleicht schon den einen oder anderen im Römischen Reich damals, konnte es vorkommen, aber du kannst davon ausgehen, für die überwiegende Mehrzahl der Leute hat es doch auch nicht gestimmt. Die haben doch vorher im Leben auch was anderes gemacht, ja, und waren als Sklaven und irgendwo eingesperrt und jetzt plötzlich sind sie Gottes Kinder. Oder doch? Wenn man die Kapitel vorher liest, dann stellt man fest, dass der Paulus sehr aufmerksam durch die Welt geht und das Leben der Menschen anschaut und zu dem Schluss kommt, es gibt eigentlich keinen Menschen auf der Welt, der von sich sagen kann, ich entscheide mein Leben völlig frei und ich kann mich doch entscheiden, das Richtige zu tun und dann, wenn ich das will, dann mache ich das einfach. Paulus muss sogar von sich selber feststellen, selbst jetzt noch als Kind Gottes immer wieder, ich weiß doch, was richtig ist und ich will es tun und dann entscheide ich mich dafür und nur trotzdem wieder das Gegenteil davon. Tatsache ist, dass bei all den einzelnen guten Entscheidungen, die ich sicher auch getroffen haben mag in meinem Leben, ich doch meine Entscheidungen immer daran orientiert war, an das, was ich halt gelernt bin. Jeder muss nach sich selber schauen. Ja? Jeder muss doch gucken, was das Beste für ihn ist. Muss doch gucken, dass im Leben vorwärts kommt. Du bist verantwortlich für dein Leben. Ja, jetzt übernimm doch auch diese Verantwortung und mach das Beste draus. Und Walt Disney wird noch sagen, und lebe deinen Traum. Ja, und träume nicht dein Leben. Ja, das sind so Geschichten, ja. Und dann stellen wir fest, so sind unsere Entscheidungen immer irgendwie im großen Ganzen orientiert. Immer an mir selber. Was fehlt? Ist die großen Entscheidungen, wo wir sagen, jetzt blicke ich mal über den Tellerrand hinaus. Jetzt entscheide ich mich mal für andere. Oder gar jetzt entscheide ich mich mal für Gott. Das kommt da einfach gar nicht vor in diesem Denken. Und Paulus findet da einen Begriff dafür und er sagt, letztlich sind wir alle Sklaven der Sünde. Letztlich sind wir alle Menschen, die gefangen sind in diesem Denksystem. Wir haben nie was anderes gelernt und das hält uns fest, dieses Denken. Und jetzt kommt Gott mit seinem Heiligen Geist und er gibt uns neues Leben und er gibt uns nicht ein Leben, wo wir jetzt halt in einem neuen System gefangen sind. Ja, und jetzt wirst du Christ und in Zukunft gelten folgende 250 Regeln für dich und gefälligst hast du jetzt alles so zu machen, ja. Und du weißt ja, alles, was Spaß macht, ist sowieso verboten, ja. Und nur noch besonders heilig sein und besonders heilig gucken und alles brav machen und das neue System, das dich jetzt in Zwänge hineinbringt. Sondern Paulus sagt, Gott macht euch nicht zu Sklaven, sondern zu Kindern. Er macht euch frei. Das ist eine grundlegende Eigenschaft des Lebens mit Jesus Christus. Frei, mich für ihn oder gegen ihn zu entscheiden. Frei nach dem alten Denkmuster zu leben, und das tue ich leider immer noch viel zu oft. Oder frei zu sagen, Heiliger Geist, du bist doch in mir. Und ich habe jetzt eine Entscheidung zu treffen. Ich muss jetzt was anpacken und was tun. Bitte hilf du mir dabei. Ich möchte nicht wieder in die alten Muster zurückfallen. Ich muss nicht immer in die alten Muster zurückfallen, sondern mit dir kann ich ganz anders handeln. Das kann ich natürlich auch ohne Gott versuchen. Wisst ihr, das gibt gerade genug Menschen, die genau sich das vornehmen. So ein ganz typisches Datum dafür ist immer so der 31.12. jeden Jahres. Ja? Da sagen sich ganz viele Menschen, nächstes Jahr werde ich nicht mehr in den alten Mustern leben. Nächstes Jahr mache ich das alles anders. Und bei vielen tollen Menschen auf dieser Welt funktioniert es bis zum 3. Januar. Ja? Richtig gut. Weiß nicht, wie die das schaffen, aber immerhin, ne? Ja? So. Die Tatsache ist, ein Mensch ohne Gottes Geist, der ist in diesem System drin und du kannst dich da nicht rausholen. Aber Gott kann's. Und er tut's durch seinen Heiligen Geist. Das ist Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Zu sagen, ich bin frei. Ich muss nicht so leben. Ich kann auch anders mit Gottes Hilfe, mit seinem Heiligen Geist. Komm jetzt, Heiliger Geist, und verändere du mich. So. Und dann der vierte Punkt. Ja, das ist ja spannend, was hier der Paulus schreibt. Ne? Er schreibt da, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, ist jetzt der Geist, der auch euren Körper durch seinen euren sterblichen Körper lebendig machen wird. Und dann nochmal, Wenn ihr euch euer Leben von der alten Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Aber wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Und dieses Wort, dieser Begriff vom Leben zieht sich durch diesen Text. Das ist auch Gottes Zusage an mich. Er sagt, jetzt, wo ich mit meinem Heiligen Geist in dir wohne, wirst du leben.
Ja, Moment mal, aber gelebt habe ich auch vorher schon, oder? Also ich meine, sonst wäre es gar nicht zu dem Moment gekommen, wo ich mich für Jesus entschieden hätte, wenn ich da vorher schon aufgehört hätte zu atmen, wenn mein Herz nicht mehr geschlagen hätte. Ich habe doch vorher gelebt.
Aber eine der spannenden Dinge, die man entdecken kann, wenn man sich ins Wort Gottes rein vertieft, wenn man sich rein vertieft in das Wort dessen, der Schöpfer des Lebens ist, der es überhaupt mal erfunden hat, nicht bloß bei der Felin, sondern bei uns allen, überhaupt den Anfang, den Grundstein gelegt hat, der weiß, was Leben ist, besser als jeder andere. Dann wird man feststellen, dass Leben sich bei Gott nicht nur an irgendwelchen biologischen Kriterien festmacht.
Also ich bin kein Biolehrer und ich habe es jetzt auch nicht auswendig im Kopf, aber es gibt so eine Reihe, ich glaube 5 Kriterien gibt es von Leben. Das hat was mit Atmung zu tun und was mit Fortpflanzung zu tun und was mit Stoffwechsel zu tun. Und nochmal, also es gibt 5 Sachen, wenn die da sind, irgendwo in der Natur, das ist dann ist Leben da.
Aber was du in Gottes Wort entdecken kannst, ist, dass es einen Unterschied gibt zwischen Leben und Leben.
Ja, du kannst ziemlich viel Raum ausfüllen über 80, 90 Jahre auf dieser Welt, kannst ziemlich viel Sauerstoff in CO2 umwandeln, kannst existieren hier, kannst irgendwie so dein Leben vor dich hinleben, kannst Beziehungen pflegen mit Menschen, so lala irgendwie, und kannst nachher sagen, ich habe gelebt.
Und du kannst entdecken, dass Gott kommt und dass Gott das anschaut und sagt, aber so habe ich mir Leben nicht vorgestellt. Als ich Leben erfunden habe, da habe ich was viel Besseres gemeint, als nur das So-Dasein halt. Da habe ich was Größeres vorgehabt mit Menschen.
Und Paulus schreibt von dem Heiligen Geist, der uns Leben gibt, tatsächlich an Menschen, wo er sagt, ihr habt ja bis jetzt noch gar nicht wirklich gelebt.
Das kann man noch nicht wirklich das Leben nennen von Gott, was ihr gehabt habt. Aber jetzt kommt Gott und schenkt euch mal richtiges Leben, damit ihr das seht.
Es gibt ganz viele Christen, die sich vorstellen, dass es dann irgendwie immer nur um das Leben in der Ewigkeit geht, so jenseits des Todes gibt es auch noch Leben und es steckt da mit drin. Er hat ja gerade hier auch Bezug genommen auf die Auferstehung Jesu Christi und da gibt es das Versprechen Gottes, dass so wie Christus von den Toten auferweckt wurde, jeder von uns glauben kann, dass wir durch Christus von den Toten auferweckt werden eines Tages.
Aber das ist nicht alles, um was es geht. Wenn die Bibel über ewiges Leben redet, redet sie nicht nur über das Leben in Ewigkeit irgendwann, sondern dann redet sie auch über ein Leben, das Qualitäten der Ewigkeit schon hier und jetzt hat.
Dieses Leben kann ich nicht machen. Ich kann nicht beschließen, dass ich das halt ab heute mache, dass ich ab heute so lebe. Ich kann auch nicht in irgendeinen Laden gehen und mir mal eine Packung Leben kaufen.
Aber Gott kann es machen. Er ist der Schöpfer jeden Lebens. Er kann es tun. Und er hat es getan durch seinen Heiligen Geist. Ich lebe und ich werde leben. Das ist seine Zusage an mich.
Ihr Lieben, wir reden überleben in der Kraft des Heiligen Geistes. Und das werden wir 5 Wochen lang miteinander tun. Aber an dieser Stelle fängt's an.
Lang bevor irgendwelche großen Zeichen und Wunder geschehen draußen auf der Straße, lang bevor Menschen anfangen in neuen Sprachen zu reden, bevor Menschen geheilt werden, lang bevor prophetisches Reden geschieht, hat Gott in meinem Leben schon ein paar ganz fundamentale Wunder getan durch seinen Heiligen Geist. Und er ist da in meinem Leben mit seinem Heiligen Geist. An jedem Tag, in jeder Minute, in jeder Sekunde bin ich jemand, der zu Christus gehört und wo Christus in mir lebt durch seinen Heiligen Geist. Ich bin ein Kind Gottes, ich bin befreit und befreit zu neuem Leben, das Gott mir schenkt. Da fängt Leben in der Kraft des Heiligen Geistes an. Wenn ich das begreife und verinnerliche und dann so lebe, wie wenn ich tatsächlich ein Kind Gottes wäre. Dafür möchte ich dich gerne begeistern.
Wenn du davon begeistert bist, wenn du sagst, das kann ich von Herzen bekennen, das kann ich ausleben, ich sehe und ich erlebe diesen Geist Gottes in mir, der was tut in meinem Leben, dann sind wir bereit für den nächsten Schritt.
über den wir nächste Woche unbedingt reden sollten, weil es noch so viel mehr gibt. Aber jetzt danken wir zunächst einmal Gott dafür, für das größte Wunder aller Wunder, das er längst getan hat in unserem Leben. Jesus, ich preise dich. Ich preise dich für das Wunder des neuen Lebens. Ich preise dich dafür, dass du mich zu einem Kind des Vaters gemacht hast. Und ich preise dich dafür, dass du in meinem Leben Einzug genommen hast durch den Heiligen Geist. Du bist da, Heiliger Geist, hier bei mir. Und so oft lebe ich, als wäre das gar nicht so. So oft übersehe ich das völlig. So oft habe ich dich auch, Heiliger Geist, nur irgendwo da verortet, wo so große, sichtbare Dinge geschehen, jetzt, die wir hier und jetzt nicht anders erklären können. Aber Heiliger Geist, so ein großes Wunder geschieht immer wieder jetzt schon hier in mir. Und ich möchte dich preisen dafür und möchte dir Dank geben und möchte es auskosten, was du da in mir tust. Ja, ich gehöre zu Christus. Ja, ich bin Gottes Kind. Ja, ich bin frei und kann mit dir leben und muss nicht in meinen alten Mustern gefangen bleiben. Ich habe echtes Leben in dir und das genieße ich zu deiner Ehre. Hab Dank dafür. Amen.